Dies und das, der Buchpodcast.
Guten Tag allerseits.
Guten Tag, hallo. Guten Hast Tag. Du so eilig, so. Oder? Du willst wieder ganz schnell einfach losstarten. Ich merke schon, wie so ein Rennpferd.
Nein. Es ist total entspannt.
Ach so.
Ich lese gerade ein Buch über einen Fälscher. Aha. Es heißt Der falsche Vermeer, der niederländische Maler. Und das ist ein Buch, das ein ehemaliger Kollege von mir geschrieben hat.
Okay.
Patrick van Oudijk. Ja, und da habe ich mich rangemacht, bin auch schon zur Hälfte durch und bin ganz gut so eingetaucht.
Okay, erzählst du uns dann irgendwann mal mehr dazu?
Ja, das weiß ich nicht genau, das muss man ja mal schauen. Also wenn es mir richtig gut gefällt, aber natürlich bin ich jetzt total drin und es gefällt mir auch sehr gut. Aber es gibt natürlich immer so wahnsinnig viele Bücher und ich muss natürlich das Buch empfehlen, was mir zu dem Zeitpunkt am allerbesten gefällt. Und ich habe jetzt ganz kurz angefangen mit einem Buch, das auch du dir garantiert vorgenommen hast, weil es den Booker Prize bekommen hat. Und ich habe angefangen jetzt gerade nur und bin aber sehr neugierig auf Jenny Erpenbeck, die man im Ausland kennt und schätzt und in Deutschland zumindest nicht so sehr wie im Ausland. Ist eigentlich eine krasse Geschichte, eine deutsche Autorin, die diesen Preis gewonnen hat. Und es fing auch ganz munter an, hat mir ganz gut gefallen. Hast du mehr gelesen schon davon?
Ich habe es durch. Ich hatte es im Urlaub dabei und dachte mir, das muss man doch mal gelesen haben. Und ich fand auch, dass es gut anfing und ich mochte auch ihre Sprache sehr. Also ich fand das wirklich toll geschrieben. Und ab der Hälfte hat es mich so aufgeregt, dass ich habe mir dann immer nur gedacht, ich muss es jetzt fertig lesen, damit ich dann auch mal drüber reden kann. Aber kennst du das, wenn du innerlich mit diesen Figuren, die da auftauchen, die ganze Zeit diskutierst und sagst, jetzt stell dich nicht so an, Mädchen, wieso bist denn jetzt so doof und wieso hast du jetzt irgendwas mit diesem alten Sack? Und ich habe mich sehr geärgert am Ende.
Wird's interessant. Macht es richtig interessant. Mal gucken. Also, ich bin da ganz am Anfang und dann kam das Buch von Patrick noch. dazwischen habe ich das erstmal, denn es lag schon sehr, sehr lange her, habe ich das erstmal vorgezogen und danach geht's dann. Aber mit der Jenny, ich hatte nur so reingelesen in diese ersten 10, 15 Seiten und habe gedacht, okay, cool. Das will ich auf jeden Fall zu Ende lesen.
Also, die Story ist kurz gesagt, eine sehr junge Frau, ich glaube 18, 19 ist sie zu Beginn, lernt einen 34 Jahre älteren Mann kennen und geht eine Liebesbeziehung mit ihm ein. Er ist verheiratet, hat ein Kind und ist beim Radio und das Ganze spielt in Ostdeutschland vor der Wende. Und und da kommt dann auch sehr, sehr viel so DDR-Zeugs rein, was ich total spannend fand. Also davon hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht. Das fand ich total interessant. Aber eben so dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Menschen, die ich beide irgendwann mal nur noch doof fand. da hatte ich Probleme damit. Aber gut, also jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack und ich gönne es ihr trotzdem von Herzen, dass sie diesen Preis gewonnen hat. Ich habe auch diese Dankesrede gesehen und sie ist ja so eine ganz bescheidene, nette Frau. Also bitte, sehr gerne. Ich habe auch die anderen Bücher von ihr nicht gelesen. Meine Mutter hat auch eins von ihr und findet es ganz toll und hat sie bestimmt verdient. So, und ich freue mich für sie, aber ich fand es trotzdem dann am Ende doof. So.
Da sind wir wieder bei dem Thema. Da sind wir wieder bei dem Thema, das wir neulich kurz mal angesprochen hatten.
Ja.
Muss man oder idealerweise die Hauptfigur, den Protagonisten, sympathisch finden?
Das möchte ich heute unseren Gast fragen. Das ist eine wichtige Frage. Ich würde ihn das total gerne fragen.
Den großen Gast.
Den großen Gast, den wir heute haben. Man denkt immer, man macht das so spannend, gell? Aber die Podcast-Hörer, die sehen es ja gleich im Titel. Ja,
absolut. Und wir können sagen, du bist Fangirl, auch ein kleines bisschen.
Ich bin total
Fangirl. Also du wirst dich zusammenreißen müssen, wenn T.C. Boyle nachher mit dabei sein wird, von seinem heimischen Schreibtisch an der Westküste der USA.
So cool. Und man muss auch dazu sagen, wie es dazu kam, weil ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub und ich lag am Pool und hatte mein Handy mitgenommen, ausnahmsweise, das sonst immer im Safe war, und schreibt dir so ganz munter und flockig, ach ja, klappt's denn am Montag mit der Aufnahme und so und haben wir denn einen Gast? Und dann schreibst du so, nee, habe ich noch nicht, aber ich guck mal. Und dann kam irgendwie eine Stunde später von dir so, ach ja, übrigens, wir haben am Montag dann T.C. Boyle und ich bin total panisch geworden und mir, oh verdammt, jetzt muss ich noch schnell das neue Buch fertig lesen.
Ja, aber man kann mit ihm auch sprechen, ohne das zu lesen, zumal es ja auch nur lauter so kleine
Kurzgeschichten
wieder sind. Das sind wieder Stories, die es aber auch in sich haben und sehr munter sind, ne? Diese Geschichten.
Unterschiedlichste, ja, sehr, sehr Art, unterschiedliche also. Geschichten. Also ich finde es immer sehr interessant. Also jetzt unter uns kann ich ja sagen, ich mag deine Romane lieber als die Kurzgeschichten, weil ich generell keine Kurzgeschichtenleserin bin, weil
ich ja auch nicht.
Ich bin dann immer gerade so mittendrin. Also man braucht so eine halbe Stunde pro Geschichte ungefähr. Und dann bist du gerade so mittendrin und kennst die Charaktere und willst wissen, wie es weitergeht und dann ist vorbei. Und das lässt mich immer so unbefriedigt zurück irgendwie. Ja.
Insofern, bei mir genauso.
Ja, aber es ist unglaublich, was dieser Mann leistet. Also was für ein Arbeitspferd, Workhorse, der ist irgendwie, also jedes Jahr ein Buch rauszuhauen, das ist Wahnsinn, das finde ich total irre.
Ja.
Naja, du, und dann habe ich was Interessantes gelesen, und zwar bei X, ein Jason Colavito, das ist schon ein älterer Tweet gewesen von Anfang des Jahres, aber der hat sich mal so die amerikanische Buchszene oder Buchverkauf, Buchhandelsszene angeguckt. Und hat gesagt, also da war jetzt, die neuesten Zahlen waren 2022, also ist jetzt schon 1,5 Jahre her, ja, ist aber nicht so schlimm, weil er gesagt hat, Amerika hat 332 Millionen Einwohner und nur 28 Bücher von über 300.000 veröffentlichten Büchern in diesem Jahr haben es geschafft, mehr als 500.000 Kopien zu verkaufen. Also das ist wirklich irre. Und dann hat er gesagt, und 8 von den ersten, ich glaube 10 oder 20, waren von einer und derselben Frau. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gelesen hast. Colleen Hoover.
Nein.
Ich habe dann nachgelesen, die macht so typische Frauenliteratur. Und zwar ist die durch BookTok, also TikTok, bei Bücher,
verstehe.
Sachen bei Dingens, bei TikTok groß geworden. Und 8, wie gesagt, von den Top-Büchern sind von ihr. Und ansonsten stand hier, warte mal, das Durchschnittsbuch verkauft in USA 200 Stück. 200, stell dir das mal vor.
Ja.
Und wenn du es schaffst, einen durchschnittlichen Bestseller hinzukriegen, dann sind es 2000 Stück. Also davon kann ein Autor überhaupt nicht leben. Das ist, da hat man gar keine Chance. Das ist wirklich schlimm.
Für USA mit über 300 Millionen Einwohnern ist das natürlich wirklich wenig. Wobei ich die Zahl an sich, dass nur 28 von 300.000 eine 500.000 verkaufen, gar nicht so schlimm finde. Warum soll es immer dieses eine Buch geben, das dann alle lesen? Das heißt ja nur, es gibt viele Bücher, die weit darunter sind, die aber trotzdem ihr Publikum finden. Da verteilt sich der Kuchen vielleicht einfach auf mehr Autoren, mehr Bücher. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Das war genau die Diskussion, die darunter sich dann entsponnen hat, weil der Autor dieses Tweets, also dieser Journalist Jason Colavito, hat dann eben gesagt, werden nicht einfach viel zu viele Bücher veröffentlicht, sodass praktisch viele einfach gar kein Publikum finden, weil es einfach so eine Masse ist an Büchern. Und wir kriegen das ja auch mit. Also es sind immer so die paar Großen, die natürlich viel Marketingbudget auch haben von großen Verlagen, auf die wird dann jeder aufmerksam.
Absolut.
Und dann ist es natürlich schön, wenn es sowas gibt wie irgendwie das Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels oder sowas, wo dann sowas wie 22 Bahnen letztes Jahr dann Bekanntheit gewonnen hat. Also obwohl es auch von einem großen Verlag war. Aber ich meine nur, dass viele andere gehen einfach unter. Das ist so bei dieser Masse. Da kommt man überhaupt nicht hinterher beim Lesen. Also wenn du überlegst, wie liest so ein normal gern Leser 15 Bücher im Jahr oder sowas? Keine Ahnung.
Es ist man kommt wahnsinnig viel, was da auf dem Markt ist. Umso wichtiger sind natürlich BuchhändlerInnen und auch so Podcasts wie diese hier. Um so ein paar Dinge auch hoffentlich auf schöne und plastische Art und Weise dann zu empfehlen.
Ja, genau. Das wollen wir heute auch wieder tun. Ich bin ja auf deine Empfehlungen reingefallen und habe mir jetzt wirklich Graphic Novels bestellt. Und zwar
Moment
5
mal.
Stück.
Ah, ja, okay.
Du hattest mir, ich habe dir vor dem Urlaub habe ich noch gesagt, hey Christian, ich will jetzt Graphic Novels anfangen. Und dann hast du mir ganz nett so mit Insta, mit einem Video, mit einem Handyvideo hast du mir welche gezeigt.
Ach,
und das fand ich so cool, weil man muss, finde ich, bei Graphic Novels schon kurz mal reinblättern, ob das jetzt digital ist oder im Handel, damit man einen Eindruck gewinnt, ob einen das anspricht, weil das halt nicht nur die Geschichte ist, sondern halt auch der Stil, der einen da begleitet.
Total. Und man kriegt aber immer einen super Eindruck von den ersten 10 Seiten und die kannst du von fast jeder Graphic Novel, wie auch bei jedem Roman, ja immer als Leseprobe einsehen. Also das ist schon cool auch. Jetzt bin ich aber gespannt, welche hast du dir ausgesucht?
Du, ich habe von Penelope Bagieux, hattest du mir deinen, wie hieß es, Schichten?
Unerschrocken? Ach, du hast Schichten.
Schichten habe ich mir besorgt. Dann das David Bowie Buch.
Oh, das David Bowie Buch.
Dann hatte ich, was mich sehr interessiert hat, von unserem Gast Flix, den fand ich so nett und dann dachte ich mir, ich muss eigentlich auch irgendwas von ihm lesen und da habe ich mir jetzt Faust ausgesucht von ihm und habe nur die ersten 3 Seiten gelesen und musste schon laut loslachen, weil das so nett ist.
Witzig, kenne ich gar nicht.
Ja, ist echt gut.
Habe ich noch nicht gelesen von Flix.
Und er hatte auch ein französisches Comic mit einem Superhelden, da weiß ich jetzt leider den Titel nicht. Aber ihr könnt auch übrigens bei Instagram sind wir mit Lies und das Podcast. Da hatte ich die dann alle mal in die Kamera gehalten. Ja. Könnt ihr auch mal reingucken. Also insofern, ich hab ganz viele, also 5 Stück habe ich gekauft.
Okay, das sind 3. Ich will die anderen beiden wissen. Wo ist das 4.? Ach, das 4. ist dieses mit was Flix empfohlen hat.
Ja, genau.
Ah, alles klar. Okay.
Und das 5. ist Mies. Und zwar ist es eine Geschichte über Mies van der Rohe, weil ich doch letztens in Weimar war.
Mies, ja.
Und Bauhaus und so. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist total interessant. Und das ist mir irgendwie so angezeigt worden nach dem Motto, User kauften auch.
Ja.
Und genau, das waren die 5. Und weißt du, welches ich dann mitgenommen habe? Mein Urlaub?
Ach, kein du hast nur eines mitgenommen.
Ich habe gar keins mitgenommen, weil die so schwer sind.
Außer Schichten von Penelope Bagieu. Schichten ist,
genau,
nicht schwer.
Aber das war mir zu schade irgendwie. Also das sind ja echt Kunstwerke. Und
das sind Kunstwerke.
Ich bin ein bisschen erschrocken, weil die echt teuer sind.
Ja,
die meisten.
Zu Recht aber auch, muss
zu
man
Recht,
sagen.
Komplett.
Oft lohnt es sich.
Wie viel Arbeit da drin steckt, ja. Also unglaublich. Aber es ist interessant. Also vielen Dank, dass du uns da oder mich da in dem Fall angefixt hast. Und ich glaube bestimmt noch einige andere von den Hörerinnen und Hörern.
Und von Leserseite kann ich immer nur sagen, man schaut sich diese Bücher auch locker mehrfach an.
Okay.
Und das ist das Tolle.
Okay.
Ne, am Anfang, wenn du gerade fertig bist, denkst du, okay, das reicht jetzt. So, und eine Woche später denkst du schon wieder, ah, interessant, könnte eigentlich noch mal so reingucken. Auch diese David Bowie Graphic Novel nach über einem Jahr, da nochmal wieder reinzuschauen, ist ein großes Vergnügen, weil es auch so klasse gezeichnet ist und die Story ist ja auch wahnsinnig interessant. Ja, also das ist eben das Gute bei Graphic Novels. Sie sind teuer, aber mich machen sie glücklich, weil sie auch über das Visuelle gehen. Und man kann sie locker auch mehrfach lesen. Man will es dann am Ende sogar. Von daher, das spricht dann auch für die etwas höheren Preise manchmal. Ne?
Genau. Und vielleicht kann man sie sich ja auch mal ausleihen in der Stadtbücherei. Da kann man auch mal gucken, was die so haben. Und ich gehe zum Beispiel nächstens. Das Blöde ist, dass wir diesen Podcast schon sehr früh aufnehmen. Das heißt, wenn er dann gesendet wird, ist es schon vorbei. Aber es gibt hier in München zum Beispiel 2-mal im Jahr den Lisa-Buchflohmarkt an der Isar. Und da stellen die Leute, machen also einen Buchflohmarkt, einen reinen Buchflohmarkt, wo es sonst nichts anderes gibt, entlang der Isar, im Schatten der Bäume. So ein bisschen wie in Paris an der Seine, weißt du? Und das ist total gut, auch wenn man da zum Beispiel Kinderbücher günstig schießen will. Da kriegst du für 50 Cent irgendwie schon neue Kinderbücher. Ganz toll, haben wir uns früher mal eingedeckt. Und insofern, da werde ich jetzt auch mal die Augen offen halten, ob es da irgendwas in Richtung Graphic Novel gibt.
Ich wollte gerade sagen, wenn du was nicht schaffst, vielleicht kannst du das ein oder andere für mich abgreifen.
Mach ich.
Lass uns bitte über FaceTime verbunden sein, wenn du da über diesen Wand gehst. Und ich kann dir nur zeigen, ja, da ist Frage, los, feilsch noch
genau,
ein bisschen.
Genau.
Handel ihn noch ein
ich
kleines
nehme einen großen
bisschen runter.
Mit.
Oh, ganz toll. Ich hab noch natürlich eine lobende Erwähnung, auch heute etwas später wieder dabei. Dolles Ding.
Okay.
Ein dickes, dolles neues Ding.
Na super.
So. Aber zunächst mal unsere Haupttitel, die wir jetzt weiterempfehlen. Fangen wir doch mit dir mal an, ja?
Ja, wir bringen ja immer die ersten Sätze mit. Und da habe ich diesmal das Problem, weil mein Buch hat keine Punkte. Insofern müsste ich dir jetzt eigentlich das Ganze, fast keine Punkte, ich glaube 3 oder so sind drin.
Ja.
Eigentlich müsste ich dir jetzt fast das ganze Buch vorlesen.
Ja, ist das Konzept. Ist das Konzept. Halt, hilft ja nichts bis zum ersten Punkt.
Ich lese dir jetzt mal den ersten Absatz vor. Machen wir es mal so. Noch mehr heißes Wasser, Olai, sagt die alte Hebamme Anna. Steh nicht in der Küchentour rum, Mensch, sagt sie. Nein, nein, sagt Olai. Und er spürt, wie eine Wärme und eine Kälte sich überall auf seiner Haut ausbreiten. Und er bekommt Gänsehaut und ein Glücksgefühl durchfährt ihn und steigt ihm als Tränen in die Augen und er geht schnell zum Herd und schöpft dampfend heißes Wasser in eine Schüssel. Ja, heißes Wasser sollst du haben, denkt Olai. Und er schöpft noch mehr heißes Wasser in die Schüssel und er hört die Hebamme Anna sagen, jetzt ist es sicher genug. Ja, jetzt reicht es, sagt sie. Das ist alles ein Satz.
Ich bin mega gespannt, warum auch dieses Buch dir so gut gefällt, dass du es empfiehlst. Denn ich würde erstmal Satzzeichen vermissen.
Mhm. Das ist aber so der Trend momentan,
ein Fan von Satzzeichen.
Oder?
Ja,
ich
aber
weiß.
Warum?
Ich meine,
sag mir nur, warum? Gibt es eine Antwort auf warum?
Aber in Kairos ist es ja auch so.
Aber nicht ganz so extrem.
Nee, nicht ganz so extrem.
Also,
aber momentan ist es irgendwie, ganz viele Leute lassen Gänsefüßchen weg. I like Gänsefüßchen. Ich weiß nicht, warum man die immer weglässt. Das nervt mich total. Das hat die Eva Risto damals angefangen, oder? Bernadine. Die hat ja auch so einen Stil gehabt. Ich weiß nicht, angefangen nicht. Mein Gott.
Ja, angefangen nicht. Das gab es ja schon vor 40 Jahren.
Gemacht,
ja, eben so.
Genau, aber trotzdem, mich nervt es ein bisschen. Und es ist auch diesmal gar nicht so eine Empfehlung, sondern es ist eher ein Larissa liest für euch, damit ihr nicht lesen müsst. Also ein Hörerservice sozusagen. Aber jetzt hören wir erstmal deinen ersten Satz.
Mein erster Satz ist, mit dem Hund raus. Das sind fast immer noch die ersten Worte, die Carla beim Aufwachen denkt. Noch bevor irgendein Sinn sich rührt, wie sehen, hören oder was es da sonst noch gibt. Vielleicht ist es längst ein eigener Sinn geworden, die Angst, das Wichtigste vergessen zu haben. Oder es sind einfach nur langweilige Schuldgefühle.
Oh, wie schön.
Das ist der Anfang von meinem Tipp. Ein deutsches Buch.
Ein deutsches Buch, okay.
Ein sehr deutsches Buch. Ein sehr deutsch-deutsches Buch, könnte man auch sagen.
Ich bin sehr gespannt. Ja,
dazu mehr später. Erstmal will ich wissen, was du mitgebracht hast.
Also ich habe mitgebracht Morgen und Abend von Jon Fosse.
Habe ich mir fast gedacht, dass es Jon Fosse ist.
Ja, genau. Also es ist ja schon der Running Gag hier und deswegen dachte ich, muss man das jetzt heute mal zu Ende bringen, dass ich dieses Buch irgendwie verschlammt hatte und jetzt habe ich es aber wieder gefunden und brav gelesen. Es ist sehr, sehr dünn und wie gesagt, es ist jetzt keine Buchempfehlung, sondern ich will euch einfach sagen, wie dieses Buch des Literaturnobelpreisträgers auf mich gewirkt hat. Ich bin keine Literaturkritikerin, sondern eben eine Leserin. Und das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, ein großer Unterschied, weil sowas zum Beispiel wie Jan Ehlert vom NDR, der ist ja der totale Fan vom Literaturnobelpreis. Und der hat sicherlich sehr viel zu ergänzen und es ist bestimmt auch sehr spannend, was er als Literaturkritiker zu sagen hat. Aber wie gesagt, ich sage das jetzt einfach so, wie ich es empfunden habe. Was gleich auffällt, habe ich schon gesagt, keine Punkte, keine Anführungszeichen und zum Glück wenigstens Kommata. Ansonsten ist es eine Bleiwüste, wie wir früher bei der Zeitung gesagt haben. Also Olai, den haben wir gerade schon gehört, wird gerade zum zweiten Mal Vater. Er lebt mit seiner Familie weit ab der Zivilisation. Er ist Fischer und die Hebamme hat er gerade mit dem Boot abgeholt, damit die ihm hilft oder seiner Frau besser gesagt. Und dann kommen Sätze, die wie hektisches Denken wirken. Also dann irgendwann nur noch einzelne Buchstaben zwischen den Wörtern. Die Wörter wiederholen sich. Es wirkt wie so eine totale Überforderung der Hauptperson in dieser Situation. Und dann wird er wieder ruhiger. Sein Sohn Johannes ist auf der Welt. Es ist alles gut gegangen. Und das war also der Morgen, die Geburt von Johannes. Und der nächste Teil des Buches dreht sich um den Abend. Denn Johannes ist dann schon Rentner. Den Mittelteil haben wir übersprungen. Es ist ja auch ein sehr dünnes Buch. Johannes' Frau ist gestorben. Seine Kinder sind schon aus dem Haus. Er ist allein. Und zwei Seiten lang steht er auf und dreht sich eine Zigarette. Und dann will er ein Brot essen. Also ich lese noch mal ein bisschen was vor, damit man sich so den Stil vorstellen kann. Ja, was essen muss man schon, sagt Johannes und er nimmt die Tasse von der Anrichte. Nein, allzu oft abwaschen tut er nicht, aber was macht das schon als alleinstehender Mann, der er ist, denkt Johannes und er geht zum Spülstein und spült die Tasse aus und dann geht er zur Anrichte und gießt sich Kaffee ein, kostet ihn vorsichtig und geht zum Küchentisch und stellt die Tasse hin, dann holt er das Käsebrot, setzt sich hin, beißt ein bisschen vom Brot ab, dann trinkt er etwas Kaffee, er kaut lange und gründlich und schmecken tut es ihm ja nun überhaupt nicht, weder gut noch schlecht übrigens, denkt Johannes und schluckt hinunter, dann nimmt er noch einen Schluck Kaffee, dann noch ein bisschen Brot, dann wieder etwas Kaffee. Doch ja, das geht ganz gut, denkt Johannes. So, das ganze Buch ist wie ein einziger langer Gedanke. Vieles wiederholt sich auch immer wieder, so wie es halt auch Gedanken tun. Und durch die fehlenden Punkte wirkt der Stil total atemlos und gehetzt, fand ich zumindest. Und es gibt keine Pause im Lesen und auch im Denken. Und man weiß auch nie, wann kann ich das Buch jetzt mal zur Seite legen? Wo kann ich denn mal kurz eine Pause machen? Weil es hört ja nicht auf.
Eben sofort nach Seite 1 bitte beiseite legen.
Und ich muss sagen, also ich habe mich dann so selber beobachtet, weil ich wollte das unbedingt lesen. Und die erste Hälfte musste ich mich so ein bisschen zwingen, weiterzulesen. Also ich habe dann zum Beispiel zwei Seiten gelesen und dann musste ich dringend einen Bonsai schneiden. Also den habe ich so, ich saß auf der Terrasse und guckte den so mittendrin an und dachte mir, oh, ich muss jetzt dringend diesen Bonsai schneiden. Dann habe ich wieder zwei Seiten gelesen, dann ist mir eingefallen, oh, ich muss mal schnell für Lies und das was bei Instagram posten. Und so ging es die ganze Zeit. Ich habe mich ständig ablenken lassen. Und die zweite Hälfte habe ich dann abends ohne Ablenkung gelesen und die fand ich dann auch sehr viel besser. Okay. Und was bleibt, fand ich total interessant, weil ich, wie gesagt, ich habe mich eher durchgezwungen, weil es so ein anstrengender Stil war, finde ich. Es hat sich nicht angefühlt, als würde ich ein Buch lesen, sondern eher, als würde ich ein Bild ansehen, weißt, ein Kunstwerk, ein Bild von einer norwegischen Küste und stürmischem Meer und an Land steht ein alter Mann und blickt aufs Wasser. Also das ist so das, was hängen geblieben ist bei mir. Es bleibt ein Gefühl und das hat mich erstaunt, weil das Leben selbst halt so sachlich wirkte. Also du hast es ja gehört, das ist so die Abfolge von dem, was er da gerade macht und so und manchmal denkt er auch was natürlich, aber es ist eher so eine Aneinanderreihung an Dingen, die er tut. Und es ist, also insgesamt seltsam und interessant und es bleibt was zurück, das muss ich sagen. Mhm. Also es hat dann schon irgendwas in mir bewirkt und ich habe öfter in den Tagen danach noch drüber nachgedacht. Und insofern ist es gar nicht schlecht.
Aber nach Spaß klingt es für mich nicht.
Nach Spaß klingt es nicht.
Und nach schönem Lesevergnügen.
Aber oder weißt du, ich habe mir dann gedacht, man liest ja so viele Bücher, die so ähnlich sind. Ja? Also ich habe ja schon erzählt, ich lese momentan relativ häufig durch Zufall Bücher von hauptsächlich Frauen, die im mittleren Alter dann wieder zurück in ihre Heimat kommen, zum Beispiel so wie Mühlensommer oder so. Und ich finde es dann schon eine gute Abwechslung, mal sowas Anstrengendes, also so richtige Hochliteratur wieder zu lesen, wo man sich so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen natürlich an Schule erinnert, muss ich schon sagen, weil ich dann, also du kommst so vom Analysieren nicht weg, du denkst die ganze Zeit noch drüber nach, wie macht er das jetzt, wieso macht er das so und so und warum macht er den Stil so. Und ich kann jetzt über ihn überhaupt nichts sagen. Es ist das erste kleine Büchlein und er hat ja sonst ganz dicke Schinken geschrieben, also keine Ahnung, wie sein Gesamtwerk ist. Aber ich
würde sagen. Satzzeichenlos vermutlich.
Ja, es ist ein norwegisches, düsteres, kaltes, stürmisches Bild vom Altern.
So. Ja. Aber schön, dass du den jetzt mal gelesen hast.
Ich hab's
geschafft.
Ich super. Ich hab's ja, hinter mir.
Jorn Fosse.
Kann ich abhaken. Yes.
Ich möchte nämlich norwegische Autoren gerne haben, weil ich das Land ja so toll finde.
Ja.
Ich war ja nur zweimal ganz kurz immer nur in Norwegen. Mhm. Und mir gefällt aber das Land. Ich glaube, ich mag auch die Leute. Ich würde auch die Sprache ganz gerne sprechen. Und wenn es dann so heiß wird mit Klimakrise, ist man ohnehin da oben ganz gut aufgehoben. Also ich plane schon, in den nächsten Jahren nach Norwegen zu ziehen.
Ah, okay.
Wenn ich im Lotto gewinne. Leider ist dieses Land unbezahlbar. Aber ich mag es irgendwie. Allein, weil ich so mich in Oslo verliebt habe.
Ja.
Als ich da war. Oder auch diese eine Stadt, die komplett, weil sie 1904 abgebrannt ist, komplett im Jugendstil aufgebaut wurde.
Cool.
Die ganze Innenstadt ist so relativ einheitlich im Jugendstil aufgebaut. Ålesund ist es. Ålesund. Ganz schön. Also ich mag Norwegen und ich möchte norwegische Autoren entdecken. Aber Jorn Fosse wird es nicht sein.
Ich wollte ja mit 12 Morten Harket heiraten und habe deswegen auch Norwegisch gelernt und angefangen,
Fisch
zu essen.
Du hast Norwegisch gelernt sogar?
Das ist cool. Ja, mit dem Langenscheid damals zwei Worte irgendwie.
Ja, super.
Ja, die norwegischen Männer, ich sag's ja. Ich weiß nicht, wie die Frauen so sind, aber die Männer sind ganz toll da. Wobei ich jetzt sagen muss, ich überlege gerade, ob mir noch jetzt spontan norwegische Autoren und Autorinnen einfallen.
Naja, der große, Knausgard natürlich, der hat auch wieder ein neues Buch, was auch erstmal total interessant klang. Ich lese es auch, glaube ich, noch. Ich habe gerade den Titel vergessen, ich habe es im Buchhandel jetzt gesehen. Aber es ist wieder, was weiß ich, so 1000 Seiten oder so. Und wir haben ja schon die mit den Wölfen, obwohl sich das total gefällig gelesen hat, aber ich habe dann doch die Aufmerksamkeit nicht aufbringen können. Ich bin nicht so bei der Stange geblieben. Bei dem ist es vielleicht etwas anders. Auf jeden Fall, ich gebe Knausgard nochmal eine Chance. Denn der schreibt ja total zugänglich. Mhm. Also das ist ja gar nicht hochliterarisch vergeistigt. Ist es ja gar nicht. Aber man will auch schon ein bisschen Pep in der Story haben, ne? Und ich weiß nicht, ob Knausgard mir genug Pep hat. Aber wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall nochmal probieren, ein weiteres Mal.
Sehr gut. Ich habe ja im Urlaub deinen Tipp beherzigt und von Graham Norton das Buch Ein Ort für immer gelesen.
Genau. Und wie hat dir das gefallen?
Sehr gut. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Urlaubsbuch, was man so am Pool einfach weglesen kann. Also das fand ich richtig angenehm.
Und er ist auch ein richtiger Autor.
Ja,
ne? Also die Art und Weise, wie er Sachen beschreibt, wie Figuren beschreibt. Er ist ein richtiger Autor.
Ja.
Der kann richtig schreiben. Also,
man müsste es halt eigentlich mal im Original lesen, habe ich mir dann gedacht. Aber
mir hat es auch so richtig gut gefallen.
Es war richtig
gefallen.
Schön.
Es war ganz stimmt. Schön. So, ja, das freut mich aber, dass dir das gefallen hat auch.
Ja,
toll.
Genau, wir haben ja aber nicht nur selber immer Tipps für euch, sondern wir holen uns ja auch die Profis ins Haus. Und zwar haben wir dann jedes Mal in jeder Folge einen Buchhändler oder eine Buchhändlerin zu Gast, die uns ganz, ganz unterschiedliche Bücher präsentieren. Ich bin immer ganz begeistert, was wir da für Tipps bekommen. Und auch heute ist wieder jemand mit dabei.
Wir gehen nach Tübingen heute. Vom Mahoseander in Tübingen ist Florian Schmelz heute dabei. Hi Florian.
Guten Tag. Ja, ich bin hier als Vertreter der Fantastik eingeladen worden und darf mich jetzt mal ein bisschen austoben.
Du hast einen Buchtipp dabei, okay, aus dem Bereich Fantasy. Ich habe damit immer große Probleme. Mich hat die Fantasy noch nie gepackt. Larissa würde sich gerne dafür interessieren, aber fällt dir auch schwer, ne? Manchmal.
Ja, ich habe nur so die großen, so was weiß ich, Aragorn, Herr der Ringe und was es so gibt, aber sonst okay. Nichts.
Genau. Da habe ich genau was Richtiges dabei, tatsächlich.
Okay, ja, dann schieß genau. Los, erzähl uns was.
Ich habe nämlich, ich zeige es mal hier hoch in die Kamera, aha. Ich hoffe, es blendet nicht zu sehr, die Joanna Russ in Ferngefilden, Werke Band 1 mitgebracht. Das ist ein Fantasy-Klassiker, auch eine große Klassikerin und mich hat dieses Buch erstmal komplett fertig gemacht. Also dieser American Psycho-mäßige Schreibstil, dieses Sprunghafte, kam ich gar nicht rein. Auch diese Slice-of-Life-mäßigen Geschichten, also immer so quasi sehr sprunghaft ins Leben rein und dann wieder raus. Also nur so ein Eindruck vom Leben, haben mich erstmal total fertig gemacht. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit der Protagonistin der Novellen und des Kurzromans angefreundet, mit dem Schreibstil der Protagonistin Joanna Russ, und dann hatte ich richtig Spaß und wurde am Ende mit dem doppelt belohnt tatsächlich. Einmal mit einfach verdammt, verdammt guten Geschichten und andererseits dadurch, dass ich einfach diese Herausforderung, dieses Buch gemeistert habe und genau, vielleicht Menschen, die ein bisschen intelligenter sind als ich, die werden vielleicht auch nur einmal eben belohnt. Aber ja, es ist sehr, sehr toll. Joanna Russ ist auch bekannt als sehr feministische Autorin, also sie ist totale Vorreiterin, ist auch lesbisch. Beides liest man auch in diesen Geschichten raus. Und in diesem Buch geht es eben um ihre erste frühe Schaffensphase, so zwischen grob 1965 und 1975. Also ist wirklich ein Klassiker.
Das ist wirklich ein Klassiker.
Genau, also so richtig klassisch. Und genau, sie ist Feministin, da richtig mit Zorn und Feuer dahinter. Also diese Geschichten sind wirklich ein Zorn, einer Wut auf die Welt geschrieben. Das gibt dem Ganzen richtig Druck und richtig Spannung. Genau, die Protagonistin, damit man vielleicht noch ein bisschen mehr die Geschichten sich vorstellen kann. Alex ist eine Frau. Die Geschichten spielen ganz unterschiedlich. Mal auf einem fremden Planeten, mal fast schon in der Gegenwart und dann wieder in antiken Städten. Also es ist wirklich überall. Alles ändert sich, nur die Protagonistin bleibt gleich. Und sie ist ein Stück weit ein Gegenentwurf zu den damaligen, natürlich rein männlichen Helden, wie Conan der Barbar, sowas sagt euch jetzt vielleicht ja auch was. Genau, und sie ist quasi so ein weiblicher, ja, ich würde sagen, Gegenentwurf dazu. Der Verlag, von dem es erschienen ist, ist auch ein ganz toller, sehr junger Verlag. Letztes Jahr hat er seine Tore eröffnet. Der Carcosa Verlag, der macht eben anspruchsvolle literarische Fantastik, also tatsächlich auch für euch interessant. Und wem das jetzt zu anspruchsvoll, zu feministisch oder zu uninteressant klang, kann entweder mal noch hier reingucken, vor der Revolution. Das ist quasi so auch ein Sammelband, in dem sich der Verlag ein bisschen vorstellt. Oder einfach mal auf deren Webseite vorbeigucken, weil die auch richtig, richtig gut ist und sehr, sehr spannend.
Man merkt, du brennst richtig dafür. Das hat dich richtig gepackt, gell?
Ja, ja. Also schön. Ich habe vom Verlag alles gelesen, aber das meiste ist gerade leider ausgeliehen. Das Buch musste ich mir vorhin auch extra nochmal kaufen, weil ich es sonst hier gar nicht hätte hochhalten können. Ja, ja.
Aber wir sind doch Audio, lieber Florian.
Ja, ich wollte es euch trotzdem zeigen, ich wollte es euch mitbringen. Ja.
Und was man nicht alles tut, um die Flagge des Feminismus hochzuhalten.
Ja, und vor allem des Verlags, das ist mir persönlich auch nochmal sehr wichtig. Ja.
Gib uns doch bitte mal, wenn du das Buch schon gekauft hast, jetzt extra nochmal für den Podcast, den ersten Satz.
Oh ja.
Lass bitte mal die ersten drei Sätze vor. Oh. Interessiert mich jetzt brennend.
Ja, ich muss jetzt einmal gucken.
Ich bin nämlich auch etwas irritiert, weil erst dachte ich, das klingt so biografisch, was du gesagt hast, und dachte mir, wo ist da die Fantastik? Aber wenn es dann um andere Planeten geht, dann ist es natürlich klar.
Es ist immer schwierig, einen Kurzgeschichtenband vorzustellen, ohne sich irgendwie zu fokussieren oder zu breit zu machen. Deswegen dachte ich, erzähle ich noch ein bisschen drumrum.
Perfekt.
Genau, der erste Satz aus der ersten Kurzgeschichte, Blaustrumpf. Dies ist die Geschichte einer Reise, die nur insofern von Interesse ist, als dass sie von den Taten einer kleinen, grauäugigen Frau handelt.
Aha. Das war's. Eine kleine, grauäugige Frau.
Genau.
Okay. Okay. Und du hast jetzt deine Leidenschaft zum Beruf gemacht?
Nein.
Nein.
witzigerweise überhaupt nicht. Ich habe lange Zeit gar nicht gelesen. Ich bin in meiner Jugend voll in diese Social-Media-Falle, nur noch am Zocken und. Meine Eltern könnten da jetzt ganz viel erzählen. Und dann hat meine Mutter mir aber tatsächlich von Beruf, Ausbildung, Buchhändler erzählt. Ich wusste nicht, was ich machen soll und hatte mich dann beworben. Seitdem lese ich extrem viel. Dann im Run-Up quasi habe ich auch ein bisschen mehr gelesen als ansonsten. Aber wirklich, ich sag mal, auch an der Stelle Hoffnung für alle Eltern im Alter von 12 bis 18 habe ich kein Buch gelesen, also will ich kein einziges.
Oh, das tut mir jetzt so gut, weil mein Sohn ist gerade 13.
Ja, Oh mein Gott.
Es ist ganz normal.
Es ist ganz normal. Es kommen harte Jahre auf einen zu. Solange man im Gespräch bleibt, ist alles gut, sage ich immer. Und dann hat es mich wieder vollgepackt. Und jetzt bin ich wirklich ja, mehr drin als Buchhändler sein, kann man ja wohl schwierig.
Ja.
Was für eine schöne Geschichte. Du bist jetzt unser Nesthäkchen hier, glaube ich. Also du bist der jüngste Buchhändler, den wir bislang hatten. Und ist es wichtig, dass man sich da spezialisiert auf ein Genre, dass man oder sollte man eher möglichst eigentlich sich möglichst breit informieren?
Ja, was ist mit der alten Dame, die dann zu dir kommt? Empfehlen Sie mir mal bitte einen schönen Roman. Es soll aber auch wirklich ein gutes Happy End sein.
Genau, dann sage ich, haben Sie mal was vom Carcosa Verlag gehört? Nee, tatsächlich sollte man eigentlich sehr viel breiter, also was heißt, sollte man breiter aufgestellt sein? Also ich habe ja schon auch ein breites Wissen. Ich weiß, wo im Laden was steht. Und bei vielen Sachen, Fachbuch, Sachbuch, Reise, da ist ja jetzt ja nicht nach inhaltlich gefragt, sondern wollen die Leute einen Reiseführer nach XY.
Ja, ja.
Wenn es dann aber zum Beispiel wirklich zu Sachen geht, wo ich mich gar nicht auskenne, Stichwort Kinderbuch, da habe ich einfach grandiose Kollegen und da arbeitet man einfach als Team und sagt man, hey, es tut mir leid, wenn Sie wirklich gute Beratung wollen, dann gehen Sie bitte zu meiner Kollegin oder zu meinem Kollegen und die können dann einfach immer sehr gut helfen. Und auf der anderen Seite kommen dann immer die Kollegen zu mir und sind total froh, weil ihr könnt euch vorstellen, wir haben jetzt bei uns zwei richtige Fantasy- und Science-Fiction-Experten, meinen Kollegen Kolja Hornung und mich. Und wir zwei reißen es da in der Fantasy- und Science-Fiction-Abteilung richtig, weil die anderen können damit nicht so viel anfangen wie wir.
Großes Vergnügen. Selbst ich als Nicht-Fantasy-Leser bin aber ein bisschen aufmerksam geworden und habe aufgehorcht und ich fand diese Zeitreise fand ich auch cool, ein bisschen in der Zukunft, dann aber auch wieder an antiken Städten. Finde ich ja schon mal interessant, finde ich ja wirklich ganz gut.
Gibt für jeden was, wie gesagt. Ja, wenn du mal eine Beratung willst, komm nach Tübingen. Ne? Also ich verrate dich gern.
Genauso machen wir das, es sei denn der Kolja ist gerade an dem Tag da.
Oh, okay. Ja, den sollte man auch kennenlernen, wenn man die Möglichkeit hat und aus der Region Gut. kommt.
Und zur Ingrid Ablein müssen wir sowieso dann auch, denn die war eine unserer allerersten Buchhändlerinnen hier in unserem Podcast. Eine Kollegin von dir. Dann grüß bitte ganz herzlich.
Mache ich auf jeden Fall.
Und vielen Dank, dass du dabei warst. Das war jetzt wirklich ein spannender Ausflug in ein Genre, das uns, wie gesagt, bislang noch nicht untergekommen ist. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Und endlich essen jetzt.
Ja, jetzt guten Appetit.
Lecker essen.
Tschüss, Florian. Dankeschön.
Tschüssi. Macht's gut.
Jetzt bin ich gespannt auf dein deutsches Buch, Christian. Was hast du uns mitgebracht?
Alles immer wegen damals.
Alles immer wegen damals von?
Ja, von Paula Irmschler.
Ah.
Das ist nach Superbusen ihr zweiter Roman. Und es ist ein Mutter-Tochter-Roman. Mhm. Es geht einmal um Carla, die ist ein bisschen verloren im Leben. Die ist von Leipzig nach Köln gezogen, kommt aber irgendwie jetzt auch kaum aus dem Bett gerade und zur Ausbildung geht sie auch nicht. Hat auch den Kontakt zur Mutter abgebrochen vor knapp 2 Jahren. Das ist einfacher, als mit der Mutter dann zu diskutieren mit Gerda. Und beide bekommen von Carlas anderen Geschwistern, also Gerdas 3 weiteren Kindern, zum Geburtstag ein gemeinsames Wochenende in Hamburg geschenkt, inklusive Eintrittskarten für König der Löwen. Sie will natürlich nicht Carla, weil sie möchte eigentlich, auf keinen Fall möchte sie mit der Mutter da irgendwo hinfahren, aber mit ihr das durchzudiskutieren ist anstrengender, also sagt sie zu und dann sollen sie in ein Hotel, aber sie war noch nie in einem Hotel und fragt die Schwester, geht nicht auch Airbnb? Und ihre Schwester sagt dann, ey, bei Airbnb, da würden teilweise Leute umgebracht. Da hatte sie letztens einen Artikel drüber gelesen. Oh Gott, schrie Carla dann den Hörer und las die halbe Nacht den Titel über eben jene Mordfälle. Es stimmte wirklich. Airbnb hat sogar versucht, etwas zu vertuschen und Reinigungskosten übernommen, um die Spuren der Toten zu tilgen. So, und dann war sie also doch froh, in ein Hotel zu gehen. Familie kann sehr anstrengend sein. Einer der Kernsätze, Familie heißt Lügen bis tief in die Nacht. Ja, ist eine melancholische Geschichte, aber sie ist sehr lässig geschrieben, wie in dieser Passage zum Beispiel. Fast alle Frauen der Sonntagfamilie, so heißen die mit Nachnamen, waren schon mal schwanger. Auch Frieda, die überhaupt gar keine Kinder will. Sie hatte sogar damals in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, oh no, ich bin schwanger, bekomme es aber nicht. Liebe Grüße. Sie kann ganz toll beobachten und wechselt die Perspektive immer. Wir erfahren aus der Sicht von Gerda, wie es ist. Mutter, die in Leipzig noch ist. Unglücklich gerade, wieder mal eine Trennung. Sie braucht zwar die Kerle, aber irgendwie sind die auch so berechenbar nervig. Und als sie mit dem Peter zum Beispiel damals, erinnert sie sich hier, ein Haus wollte, sie hatten das dann besichtigt, da stellte sie sich dann vor, ach, dort läge bald seine kaputte Gitarre rum. Da wäre die Videokassettensammlung mit allen Teilen der Olsenbanne. Da wäre Platz für den unnötig riesigen schwarzen Spiegel. Der Mann Peter hätte auch ständigen Zugang zu der Terrasse. Dann würde er über seine Kollegen schimpfen und rauchen, rauchen, rauchen. Alles in Gerda schrie nein, als sie im Sommer 89 ja sagte. Es ist voller Philosophien. Und Sätzen wie, man muss nicht reich sein, wenn man Kinder hat, sagt Gerda oft, aber man muss so viel Geld haben, dass alle ihre eigene Tafel Schokolade haben können. Sonst zahlt man nur drauf, werfen zumindest. Es sind wirklich ganz schöne Beobachtungen und auch ganz kluge Beobachtungen. Und man erkennt sich auch oft wieder, zum Beispiel als es um den Pragmatismus geht, gerade auch bei Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind. Aber hier geht es um Gerda und Frieda. Ihre Tochter, ihre andere Tochter, beide so pragmatisch. Das kann dazu führen zum Beispiel, dass die beiden sich wochenlang nicht beieinander melden, weil es war ja nichts. Sich zu vermissen ist nicht Grund genug. Nur zu quatschen auch nicht. Es braucht einen Grund. Aber wenn sie sich dann sehen, dann läuft's wie geschmiert. Dann wird die halbe Nacht diskutiert und draußen rumgelaufen. Also die Paula Irmstadt kann einfach schreiben. Schön. Macht es ganz toll. Sie ist sonst auch Satirikerin, arbeitet für Böhmermann beim Neo-Magazin Royal. Ist da Redakteurin und hat für die Titanic mal geschrieben. Eine Zeit lang, kommt selber aus Dresden und die kann einfach schreiben. Manchmal denkst du, die hat ein ganzes Leben schon hinter sich.
Wie alt ist sie denn so ungefähr?
Ungefähr irgendwie 30, 35
oder sowas. Ach so, okay, Paula Irmstadt, cool.
Geboren 1989.
Oh, ja. 35.
Ja, an einer Stelle heißt es auch, magst du das Meer? Man will ja immer nur auf das Meer sehen. Man kann die Augen nicht vom Meer lassen. Man will sich in jeder Sekunde klar machen, dass man am Meer ist, dem heiß ersehnten Meer, zu dem man sich ja immer versucht zu beamen, wenn man rumliegt und sich einen schönen Ort vorstellt. Es wird wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt geben, der vor dem Meer steht und etwas Schlechtes denkt. Man sollte alle, die etwas Böses im Schilde führen, also immer erstmal ans Meer stellen. Dann schauen sie drauf und sagen, statt etwas Böses zu tun.
Was für ein schöner Gedanke, ich stelle mir gerade Putin vor, wie er so aufs Meer guckt.
Stelle Putin ans Meer, ja. Carla sieht auch immer Farben. Ich weiß auch gar nicht, wie viel aus ihrer eigenen Biografie da einfließt, aber sie gibt denen auch so wunderbare Eigenschaften. Carla sieht Farben. Mhm. Die Nächte mit ihrer Freundin Natalie sind meistens lila, genau gesagt blau-lila. Musik hat Farben. Musikgenres haben Farben, Zahlen, Buchstaben haben auch Farben und außerdem Charaktereigenschaften. Und dann heißt es, bei jedem Orgasmus sieht sie ein Gemälde vor sich. Komm erstmal auf diesen Satz, auf dieses Bild, das ist wunderschön. Also ganz liebevoll gezeichnete Figuren und Gedanken, wahnsinnig gut beobachtet und vieles auch so klug. Und am Ende ist es auch so ein bisschen so ein Mutter-Tochter-Road-Movie.
Sag nochmal, wie es heißt.
Ein bisschen. Alles immer wegen damals.
Alles immer wegen damals. Sehr cool.
Paula Irmschler.
Super.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz, mitgebracht haben.
Ja.
Meiner lautet, ich stand auf und rief, so laut ich konnte, gar nichts.
Das war's schon.
Ich seh deine Augen. Ich stand auf und rief, so laut ich konnte, gar nichts.
Oh.
Ich kann mir das so gut vorstellen.
So ein stummer Schrei.
Toll. Aus dem Buch Das kann uns keiner nehmen von Matthias Politiki. Da geht es um eine etwas ungewöhnliche Männerfreundschaft, denn wir haben einmal den Hamburger, der heißt Hans, und der trifft oben am Gipfel des Kilimandscharo in Afrika einen unerträglichen Bayern, den Charlie. Und als die beiden da oben aber einen brutalen Schneesturm überleben, sind sie irgendwie zusammengeschweißt und es folgt dann sogar ein gemeinsamer Roadtrip durch Afrika. Und das wird in einer sehr lebendigen Sprache mit viel Witz erzählt. Es ist wirklich die reinste Freude. Und zwischendurch gibt es immer mal so Weisheiten vom Charlie, dem Bayern, der dann sagt, Alkohol hilft gegen nichts, Schlaf gegen alles.
Das
ist ein cleverer
Satz.
Das ist ein sehr guter Alkohol
Satz.
Hilft gegen nichts.
Unterschreibe ich.
Schlaf gegen alles. Mhm. Oder aber, nichts ist langweiliger als die Wahrheit. Hm. Auch interessant. Ja, gerade für Leute, die Belletristik mögen, die Bücher mögen. Mit der Wahrheit würden wir nicht weit kommen hier.
Stimmt.
Und auch noch eine Weisheit, die ist auch ganz interessant. Zu viel gute Laune macht schlechte Laune.
Zu viel gute Laune
gute
macht schlechte
Laune.
Gute
Laune macht schlechte Laune. Ja. Ich weiß jetzt nicht, bei
den anderen dann, oder?
Wenn bei man den anderen total, auf jeden Fall. Zu viel gute Laune macht schlechte Laune. Ja. Also, ist ein sehr cooles Buch. Tolle Geschichte auch. Toller Roadtrip mit diesen beiden, mit Hamburger Hans und dem Bayern Charlie. Das kann uns keiner nehmen.
Wunderbar.
Matthias Politiki. Was hast du für einen Satz dabei?
Ich habe dabei, es gibt diese Tiere, die sich totstellen, wenn Gefahr droht, die sich rücklings in den Schlamm werfen, die Zunge raushängen lassen, die Füße von sich strecken, die sich nicht mehr bewegen, bis das Unheil sie passiert hat, bis die Luft rein ist, die Welt wieder in Ordnung. Ich denke, ich war so ein Tier.
Aus
schön,
Buch?
Oder? Aus dem ich Buch, was das Meer verspricht, von Alexandra Blöchel, die wir hier schon zu Gast hatten.
Ja, ja,
genau,
ja.
Aber über ihr Buch haben wir ja nicht so viel gesprochen und das war einer, den ich mir notiert hatte. Das fand ich sehr nett, wenn man sich das
sehr
so vorstellt, lustig. So röchelnd auf dem Rücken. Ja,
ach,
genau.
Ehrlich. Wunderschön.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe was aktuell zur Fußball-Europameisterschaft
was?
Dabei. Es gibt einen Autor, der heißt Michael Augustin, der wunderbare kleine Gedichte und Miniaturen schreibt und auch öfter schon zum Thema Fußball.
Aha.
Und es ist gerade Fußball-Europameisterschaft geschrieben hat. Und ich bringe mal hier drei relativ kurze Fußballgedichte.
Auf. Ich freue mich schon.
Nein, es sind Fußballgedichte auch aufs Leben übertragen.
Okay.
Verstehst du?
Okay.
Der erste heißt Aus der Frühzeit.
Mhm.
Du bist ja geschichtsinteressiert zumindest,
naja,
ne?
Ja, geht so. Mhm.
Auch nicht
leg
so.
Los.
Der schriftlichen Überlieferung nach fand das erste Fußballspiel vor genau 3000 Jahren statt. Über den umstrittenen Elfmeter, nur eine Minute vor Abpfiff, haben sich die Leute noch jahrhundertelang aufgeregt. War aber auch eine echte Sauerei vom Schiedsrichter.
Okay, so mag ich das. Ich hatte jetzt schon Schlimmstes befürchtet, aber das ist nett.
Nein.
Okay.
Ganz genial finde ich Panne.
Mhm.
Panne. Als der Unparteiische das Spiel anpfeifen wollte, intonierte er versehentlich einen Schlusspfiff.
Du musst ich erst mal überlegen, so, hä, was ist da der Unterschied? Ach so, stimmt, ist ja keiner.
Genau, ja. Und ich habe Dr. Felix Brüchmer, einen der bekannten Bundesliga-Schiedsrichter,
ja,
danach gefragt. Und in der Tat ist dieser Schlusspfiff unter Umständen so ein bisschen anders auch noch. Also er muss nicht sein, es ist nicht einheitlich, aber hinten raus ist es dann, glaube ich, so ein bisschen länger final und nicht wie so kurz anpfeifen,
ah, okay,
zum Anstoß. Aber alleine darauf zu kommen, ist wunderbar.
Schön.
Und dann auch noch ein, das heißt Schiedsrichter sein, mhm, dieses kleine Gedicht. Schiedsrichter sein. In schwarzem Hemd und kurzer Hose durch die Stadt laufen. Mit Trillerpfeife und Stoppuhr rein ins Kaufhaus. Verwarnungen aussprechen gegen Klavierverkäufer, Postboten, Apotheker und Bankangestellte. Das Spiel unterbrechen und allen Taxifahrern die gelbe Karte zeigen. Einen General des Feldes verweisen. Einen Elfmeter verhängen gegen das Rathaus. Das Spiel einfach abpfeifen, mitten im Berufsverkehr. Oder schon vorher, gleich am frühen Morgen, die ganze Stadt für unbespielbar erklären.
Schön, also, Michael Augustin heißt er.
Michael Augustin,
super,
schreibt ganz tolle Miniaturen, immer wieder diese wunderbaren Fußballgeschichten. Diese drei waren aus Das perfekte Glück,
mhm,
aus der Edition Temmen. Das perfekte Glück, so heißt dieses kleine Büchlein. Und vor ein paar Jahren gab es auch eines zum Beispiel, das heißt Schweini blutet, Deutschland tutet. Auch da kleine Fußballgeschichten. Und daraus noch ein ganz kurzes, das heißt Rat für Schlachtenbummler. Im Fall, dass eure Mannschaft keine Punkte ranschafft, genießt einfach die Landschaft. So, nein,
oh
Michael
Mann,
hat,
das ist ein gutes Geschenkbüchlein, glaube ich, für,
ja,
alle, die jetzt gerade EM begeistert sind, oder?
Ja, und er hat auch, auch so kleine Fußballminiaturen, da erzählt er so kleine Geschichten, hat mehrere dieser Bücher. Wirklich ganz, ganz schön. Michael Augustin. Schweini blutet, Deutschland tutet. Das war das eine. Und die ersten drei Gedichte, die waren aus Das perfekte Glück. Gedichte.
Sehr schön. Schön, dass du uns immer welche ausgräbst, diese wunderbaren kleinen Gedichte.
Ja.
Buchtipp der Community haben wir diesmal nicht. Ich lasse das jetzt
aber
einfach
voll
mal
schade
so stehen. Falls ihr Lust habt, uns einen zu schicken, liesunddas@gmail.com, entweder schriftlich oder gerne als Sprachnachricht. Ich hätte gerne mal wieder eine Sprachnachricht, muss ich sagen. Ich würde gerne mal wieder eure Stimmen hören da draußen. Und natürlich freue ich mich auch sehr, oder wir freuen uns sehr, wenn ihr in die Steady-Community kommt. Wir haben eine Handvoll Mitglieder bis jetzt und machen für die dann immer noch eine Nachlese nach dem offiziellen Teil der Folge. Und da werde ich heute mal erzählen, was ich alles im Urlaub gelesen habe. Edge, das musst du dir dann anhören.
Genau, und da ziehen wir auch über unsere Gäste her, ja, und sowas. Genau. Also da wird es richtig interessant. Weißt du, wenn alle anderen weg sind, nur noch die kleine eingeschworene Gemeinschaft, genau, dann so wird erstmal hergezogen, ja, über all diejenigen, die nicht da sind.
Genau, jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was du wieder für ein Graphic Novel für uns hast. Hast du eine?
Du,
er
ich hab
kriecht
eine,
unter den Tisch, Moment.
Und, ja, entschuldige bitte. Und wirklich, die ist ganz, ganz neu. Und sie heißt Kolumbusstraße von Toby Dahmen. Eine Familiengeschichte 1935 bis 1945. 500 Seiten dick. Es ist eine Familiengeschichte und er hat mehr oder weniger die Geschichte seiner eigenen Familie rekonstruiert, weil er mal alte Briefe gefunden hat, nach dem Tod seines Vaters. Da gab es also diese ganzen Zeitzeugnisse. Dann hat er ja auch Gespräche ohnehin mit den Eltern geführt mal. Und aus allem, was er so zusammengesammelt hat und den Gesprächen, hat er so ein bisschen eine Chronik nicht nur der Familie, aber auch der Kriegsjahre in Deutschland geschrieben, gezeichnet, erzählt. Es geht um die Ängste, die man hat. Es geht um diese beklemmende Zeit, mal dokumentarisch, mal fiktional. Und diese Kolumbusstraße ist eine Straße in Düsseldorf. Mhm. Da wohnte sein Großvater, der so im Mittelpunkt steht dieser Geschichte. Und dann geht es ja über ein, zwei Generationen. Der ist Rechtsanwalt. Und es ist überhaupt ganz interessant, dass mal wieder bei uns Lesenden so ein Fenster geöffnet wird für diese Zeit. Wie war das Leben im Krieg? Wie haben die Menschen sich verhalten? Was waren die Themen? Ganz interessant, auch Karl Dahmen, der Rechtsanwalt, sagt an einer Stelle, als er nach Hause kommt von der Arbeit, ich habe den Weg durch den Hofgarten genommen. Der ist nicht wiederzuerkennen. Alle Parks der Stadt sehen aus wie Gemüsebeete.
Oh je.
War mir noch nie klar, dass man in Zeiten der Knappheit plötzlich alles umfunktioniert. Überall Gemüsebeet. Das war so ein Bild, das mich so beeindruckt hat. Ich denke, stimmt, wusste ich nicht. Mhm. Ja, oder dass offensichtlich in jedes Haus Beamte vom Reichsluftschutzbund kommen, die dann sagen, sie müssen die einzelnen Etagen gegen Brandbomben absichern. Also die haben ein Haus auch gehabt. Und den Keller ausbauen. Auf jede Etage gehören Sandsäcke mit wassergefüllten Eimern und Kisten mit Feuerpatschen. Das so, um Brennen ein bisschen flach zu halten. Das hier muss zugemauert werden. Hier gehört eine Stütze hin. Da sollten Sie eine weitere Mauer einziehen und mit einer Eisentür versehen. Außerdem sollten Sie einen Durchbruch zum Nachbarhaus ermöglichen. Wir kommen in ein paar Wochen wieder und schauen uns das nochmal an. Schönen Tag.
Oh, echt?
Denkst du, okay, alles klar, so war das damals organisiert. Und du fragst dich, okay, wie soll ich das denn jetzt alles gestemmt bekommen? Und wenn du es nicht schaffst, kriegst du wahrscheinlich auch noch Ärger. Und dann aber auch interessant, nächste Seite, du blätterst um, da sitzen sie in München im Biergarten. Und das heißt, in der Universitätsstadt merkt man noch wenig vom Krieg. Ja, wie unterschiedlich das sein kann. Ein bisschen hat es mich an Corona erinnert, als in dieser einen kleinen Gemeinde Corona ausgebrochen war und bei uns war alles noch clean. Und wir nur, okay, das ist jetzt ganz merkwürdig. Da ist ein Dorf, das abgeriegelt ist, mitten in Deutschland. So war das damals in Corona. Ich habe gerade vergessen, in Nordrhein-Westfalen, wie der Ort hieß. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Also wir sind überall dabei. Wir sind in Düsseldorf dabei, in der Stadt, bei der Familie. Wir sind auf dem Land, wo der kleine Sohn zum Beispiel hingeschickt wird zu anderer Familie, zu Freunden, weil er da einfach sicherer ist. Wir sind natürlich bei den Soldaten, die gegen Stalingrad ziehen und die in den Briefen alles verharmlosen und verschweigen, damit sich die Familie zu Hause keine Sorgen macht. Es ist so ein bisschen natürlich Weltkrieg Light, aber nicht ohne Wirkung. Und das ist ganz gut. Oder wie man ja auch eigentlich entmenschlicht wird. Da liegen die Soldaten im Schnee in der Stellung. Ja, der eine hat gerade einen Granatwerfer bedient, also einer der Söhne hier auch aus der Damenfamilie, und einen feindlichen Soldaten getroffen. Und das wird dann kommentiert mit diesem Satz, der vermutlich genauso überliefert wurde: Das sind so die kleinen Kriegsfreuden.
Oh Gott.
So wird man im Krieg, weißt du, so wird man. Und du kriegst wirklich mit, wie viele auch so getickt haben. Eberhard, der Sohn hier vom Rechtsanwalt, hat am 30.10.1943 geschrieben, und auch da sind ja immer Originalpassagen zitiert, nachdem er gerade im Lazarett gewesen war, wegen einer Verletzung, Schusswunde, ich bin nicht mehr ganz sicher, was es war. Und er schreibt, meine lieben Eltern, nun hat endlich die Krankheitsfeierei ihr Ende. Es ist alles wieder in Ordnung und nun kann ich mit frischem Mut wieder in den Krieg ziehen. Und du denkst, okay, es kann. Aber es gab solche, die so gedacht haben, die zunächst immer noch so verblendet waren, was mich nur wunderte, nachdem er verletzt worden war. Weißt du, ist ja nicht so, dass er noch nicht weiß, was er da erwartet an Hölle. Aber er weiß ja schon, wie es da abgeht. und schreibt so etwas. Ich finde es merkwürdig. Mhm. Und dann wieder aber sehr rührend ein Zitat, auch ein kleiner Brief, den er nach Hause schickt. Ich habe eine Bitte, schreibt er an die Familie. Schickt mir mit sämtlichen verfügbaren Päckchenmarken kleine Heftchen aus dem Reklamverlag. Nur nichts Politisches oder Kriegerisches. Aber Lesestoff brauchen sie. 500 Seiten, das ist ein richtiges Magnus Opum.
Wie ist das? Ich stelle mir das jetzt von den Bildern her aber sehr düster vor, oder? Oder ist es düster? Oder ist das, nein? Ach so, okay.
Es ist nicht düster.
Okay.
Die Thematik an sich ist düster. Und das, was passiert, aber ich weiß nicht, wie man das überhaupt zeichnen kann, auch an diesem Buch. Jahrelang gesessen haben. Am Ende sind 500 Seiten rausgekommen. Dieses ist, muss man sagen, eine von den wichtigen Graphic Novels. Es ist gut, einfach dieses Fenster mal zu öffnen, sich einfach damit zu beschäftigen, weil man es ja auch sofort in die Jetztzeit transportiert und sofort an andere Kriegsschauplätze denkt, an die Familien aus der Ukraine, die eventuell genauso etwas durchmachen, gerade wie in diesem Buch. Und du selber denkst nur, oh mein Gott, was sind wir privilegiert, was sind wir gesegnet, dass es noch hier bei uns alles relativ friedlich ist, in Anführungszeichen. Ne?
Wenn ihr übrigens neugierig seid auf diese Graphic Novels, die Christian vorstellt, er sorgt dafür meistens, dass wir vom Verlag ein paar Bilder kriegen, die wir dann auf liesunddas.com stellen können. Da könnt ihr einen kleinen Eindruck erlangen. Wenn das nicht geht, dann versuchen wir auf jeden Fall immer einen Link dazu zu stellen, zum Verlag, und auf den Verlagsseiten seht ihr in der Regel auch so zum Reinblättern praktisch digital immer ein paar Bilder, die, damit man sich so einen Eindruck machen kann, ob einem der Stil gefällt.
Genau. Absolut. Gerade hier ist das Visuelle so wichtig, deswegen einfach auf liesunddas.com gehen. Da seht ihr dann sofort bei der aktuellen Folge ein paar Bilder aus dieser Graphic Novel und direkt einen Link, wo man dann gleich auch die ersten 10, 12 Seiten sich anschauen kann.
Genau, bevor wir zum Schluss kommen, Christian, habe ich noch ein Rezensionsrätsel für dich.
Mittlerweile finde ich es total gut.
Okay, und zwar diesmal gibt es 1, 2, 3, 5 kurze Rezensionen und du kommst drauf. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Du hast bis jetzt sowieso 2-0. Also du hast bis jetzt alle geschafft.
Sogar.
Also,
war aber auch leicht.
Nummer 1. Eigentlich bin ich eher im Genre Psychothriller zu finden, aber der ganze Hype hat mich doch neugierig gemacht. Nummer 2. Besser als der Film. Nummer 3, langweilig. Also das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe gedacht, dass das Buch zumindest etwas schöner und sexueller spannender wäre, aber für mich ist das nichts. Nummer 4, irgendwie schrecklich, aber dennoch mit Suchtfaktor. Da schreibt eine Frau eine kleine sexy Geschichte und am Ende stürzt sich weltweit die ganze Journalie drauf. Und Nummer 5, Teil 1, 666 und wenig Handlung. Teil 2, mehr Handlung und von allen drei Büchern das Beste. Teil 3, zu viel Handlung in einem Buch. Und was ist es?
Ich wusste, dass du Shades of Grey nehmen würdest. Ich wusste es. Ich wusste es schon, bevor wir angefangen haben heute.
Zu berechenbar.
Ich wusste, dass du... Aber wie cool, dass ich das schon erahnt hatte. Nee, aber ich habe mir das gedacht, nachdem ich die letzten immer so Shades of Grey geraten
hatte. Ja, damit dieser Running Gag endlich zu Ende ist.
Du würdest das echte nehmen. Wirklich, du hast mir den Running Gag gekillt, denn jetzt geht er nicht mehr. Das war bösartig von dir.
Jetzt musst du dir einen neuen aussuchen.
Shades of Grey, I love it.
Ja, das macht Spaß. Tizzy Boyle ist in the lobby.
Hello.
Hi.
Well, right on time. Unbelievable.
Hi, folks. We Americans are always on time.
Oh, really?
No.
At least one of us is.
Nice to meet you, Mr. Boyle.
Likewise, my dear.
Greetings from Munich, a city you know very well, I think.
Yes, my very favorite German city.
It's so rainy, you wouldn't like it, I think.
I would. I hate sunshine. Yes, I hate sunshine. We have nothing but sunshine here.
And his best German friend and favorite translator, Dirk, lives in Munich.
Dirk van Gunstedem.
Yeah.
I have many friends in Munich. Plus, my publisher is there. But, you know, I have friends throughout Germany as well. In Cologne and in Berlin especially.
Thank you for joining us. Hey. Lovely to see you again.
My pleasure. It's great. I didn't have to take an airplane.
How much time do we have with you? Do we have to rush?
As much as you like.
Oh, wow. Don't say
that.
Well,
I'm just wasting my time here writing a new novel. That's all. No big deal.
T.C. Boyle, der jedes Jahr ein Buch veröffentlicht, abwechselnd Romane und Kurzgeschichtensammlung. Letztes Jahr kam ja Blue Skies raus, in dem es um die Klimakrise geht, kommt im November dann als Taschenbuch raus. Und Larissa, du bist großer, großer, großer Fan.
Ich bin großer Fan, muss ich wirklich sagen. Also T.C. Boyle gehört zu meinen Top 5 Autoren, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe sie aber nicht durchgezählt. Vielleicht auch Top 4, ich weiß es nicht.
You're in the Top 5, Top 5!
Sein aktuelles Buch heißt I Walk Between the Raindrops. Und in diesen Kurzgeschichten, also er schreibt ja, wie du gesagt hast, immer einmal Kurzgeschichtenbände und dann wieder einen Roman. Und diesmal geht es zum Beispiel um die älteste Frau der Welt und ihren ungewöhnlichen Mietvertrag, um den Ausbruch einer Seuche auf einem Kreuzfahrtschiff, totale Horrorvorstellung, finde ich, oder um einen toten Schlangenkopf, der noch ziemlich kräftig zubeißen kann. Ich habe fast alles von T.C. Boyle gelesen, fast alles. Ich hoffe, ich komme noch zu dem Rest. Und ich bin sehr stolz, dass er mir auch auf Twitter schon ein paar Mal geantwortet hat. Das macht er nämlich ganz gerne, dass er mit seiner Community, da mit seinen Lesern und Leserinnen kommuniziert. Und heute ist er uns zugeschaltet aus Kalifornien. Wir machen das Ganze jetzt auf Englisch. Welcome, T.C. Boyle.
Hi, Larissa. I'm hoping that this wonderful interview will push me up into the ranks of your top eins.
Top eins. Let's see.
Well, let's see how entertaining it's going to be. Bei ihm ist es jetzt 10 Uhr morgens. Ich glaube, er ist immer schon sehr früh wach. Was hat er heute schon alles gemacht? It's 10 o'clock where you are right now, 10 o'clock in the morning. What have you done already today?
Oh, God, I've done more than any 80 people could possibly do. I was up at 6. Of course, I have to clean up after Frau Boyle. That's my main job in life. I have taken the dog on a walk to the beach. I have fed the pets, cleaned the house, read the newspaper, taken a 15-minute nap, responded to my tweets, and I am preparing to go back to the novel I'm now writing as soon as we have conducted this interview.
Is there a title already?
The title now is No Direction Home. Okay. No Direction Home. You know, from Bob Dylan's Rolling Stone, like a Rolling Stone. No Direction Home. And I'm kind of thematically toying with the idea of what it means to have a home, a house to live in, and so on. But it is, as it's evolving, it seems to be a love triangle between a very pretty young girl who knows how to work men, and the two men are involved. One is a doctor, also young, and a little bit naive and not such a nice guy, really. And the other guy, the bad guy, he
is German.
He no, he's American. He does some outrageous things. Let's put it that way.
I'm so glad that you tell us so much about the upcoming novel next year. So many authors make a big secret out of things like that while they're writing.
I do try to keep it a little bit under wraps, but I'm getting to the point now where getting close, maybe by the end of the year, to finish it. So it's on my mind, and I don't mind telling you. Now, if it doesn't work out, I could always retitle it Moby Dick, for instance, and put a couple of whales in it. What do you think?
Yeah, Moby Dick Reloaded.
Oh, I like this. I like this, Christian.
With lots of water. There's lots of water in your stories recently. There has been.
Yes, and again, this book is set in Boulder City in Nevada, where the Hoover Dam was built. Mm-hmm. And I'm just intrigued by the drought that we've had and how the West is going to sustain itself with lack of water as the centuries roll on. And of course, you did mention in your intro, Blue Skies, which deals with quite specifically with all of the dislocations of the weather that we are suffering here, and of course you're suffering as well. I hear it's been raining over there a bit. Yeah. This one addresses that to a degree, but it's different territory.
Speaking of blue skies, how important is it that characters are likable for you? Do they have to be likable?
I don't know. I just create them and let them do what they want. Sometimes I have likable characters like Candido or Rincon in Tortilla Curtain.
Oh, I love that one.
And sometimes, yeah, sometimes they're likable. You know, the guys in Budding Prospects are kind of likable. Ned Rise in Water Music. But I don't like to think in terms of good guys and bad guys or good girls and bad girls. Everybody, except me, of course, because I'm perfect, is a mix of bad intentions, good intentions, always at war. So to cut to the chase here, Larissa, I love the punks. I feel most at home in the mind of a punk. So you see a lot of punks in my stories.
I recently read the newest book by Armistead Maupin, who writes about the same characters for 40 years now in his Tales of the City. Would you like to revisit one of your characters, and if so, which one?
I envy people who write a series because you know what you're going to do. You know where you're going to go. You know who the characters are. I am totally different. You know, I've written 200 stories now and 19 novels. Each one is utterly different. I would like to have a sequel, perhaps, but so far it just hasn't worked. I will say this, though. In the new book of stories, there is one featuring Riley. And this is the fourth story I've written featuring this guy, Riley. Mm-hmm. And maybe that would be a book someday. I could make other ones for his whole life. But yeah, that's a project I might do. And I do enjoy revisiting him. He allows me to be me a little bit. He's a writer, you know. And by the way, all these years, I never wrote about writers, because that's all writers write about is writers. It's all they know about. So I resisted it and resisted it and resisted it. But now that I've written about every possible subject under the sun, I figured, why not write about a writer? So I've got Riley going in this one.
I Walk Between the Raindrops ist eine der Kurzgeschichten, inspiriert durch das schlechte Wetter, das auch er erlebt hat. Was hat er genau vor der Haustür selber erlebt? So I Walk Between the Raindrops is one of those stories. It's the title story, and obviously inspired by the bad weather that you've had. So what have you actually experienced right in front of your door? Any bears swimming by?
Well, I think you know, Christian, that here in Montecito, 6 years ago, we had a terrible mudslide. That is, debris flow that killed 23 of my neighbors while they were asleep in the middle of the night. This happened very close to me. I'm looking out now this way, east, out the window. Within maybe a half mile, three quarters of a mile, is the other side of this hill on which my house sits, on that side. That's where the creek is. Fortunately for me, water does not flow uphill. But unfortunately for my neighbors, it was devastation. I wrote about this in an essay for The New Yorker, which you can look up online if you like. The New Yorker asked me in the days succeeding this horrible event if I would write something about it. I was, of course, crushed and miserable and wondering, well, how can I address this? And that was refreshing for me. It enabled me to address it. Now, I Walk Between the Raindrops also uses this material in the way of fiction. So I got to work out my sorrow and my grief over what had happened to the village in that way.
At what point, if you think of a story, at what point do you decide if it's going to be a short story or a novel?
Well, I'm very rigid, as you may know. I only write stories in one period and novels in another.
Okay.
So the new stories that you've seen in The New Yorker and other magazines recently, beyond I Walk Between the Raindrops, these were written prior to my starting this new book, novel, and there are six of them. And when this new novel is over, I hope that I will write six more. So I am always very specifically going to write a novel or a short story. And I have periods of short story writing which are very refreshing, because when you're writing a novel, as I am now, you're locked into this world and these characters. And anything that happens, any disaster, any joy, anything, you can't really incorporate because you're locked into a different era sometimes. So I really love having the time, freedom to write stories of any kind. And you will look at the stories in I Walk Between the Raindrops and see how various they are. this is just my modus operandi. I can write a realistic, heartbreaking story one day, like Chicxulub, for instance, and then very fanciful, crazy stories as well. One of them in here, The Apartment, which deals with a real-life situation of the oldest woman in recorded history, Jeanne Calment of Arles in France. She lived to be 122. The amusing thing, and this is a historical fact, as you see in the story, is this guy, when she was 90 and he was 55, he made her an offer on her apartment, en viager, for life. He will buy it, and she can live there until she dies. Well, the beauty of it is he died before she did. Who would think?
But is it a true story? Is it a completely true story?
True story. So who would think, you know, that she's 90? The opening lines are, well, who would think? Who would guess that this would happen? You know, that she would live 32 years more.
Es geht ja auch immer wieder um das gestörte Verhältnis von Mensch und Natur. Er lebt ja mittendrin zwischen Feuer und Überflutung, aber es gibt auch die schönen Erlebnisse. Now, you keep writing about the distorted relationship between man and nature, but there are beautiful stories, and you've had a magnificent experience just the other day when you came across a bobcat. Tell us about that magnificent moment.
Yes, thank you so much. This was, I tweeted this, of course, because I'm tweeting my life, daily life, and I really enjoy it, and I love the relationship I have with fans all over the world. It's a joy to me every day. In any case, I have this little camera in my pocket. It's called a cell phone. And when I see odd things, as we all do, or interesting things, in the past I might have registered them and walked on by. Now I have a reason to make a record of them. And so this happened a month or so ago. It was an odd time of day for me in an odd place to be walking the dog up on the ridge here. I live in Santa Barbara, and we are hemmed in by these mountains here, very wild mountains, Chaparral. There was a mountain lion on our street not long ago, recorded on somebody's security cam at 3 a.m. So there is wildlife around. I had seen bobcats before, but only briefly. There it is, and it's running away. This was so interesting. I was walking the dog, 7 at night, misty, little drizzly rain, nobody around, way up there high on the mountain, but where there are houses. And I was walking by this one house at a sloping driveway. You couldn't see the house. And a wall about waist high, so that on my side of the wall, the animal couldn't see the dog. And she came out, and 50 feet away, sat there watching me, and I watched her. The only movement I made was to slip the camera out of my pocket, and it was amazing that not only was there no fear in the animal, it was a kind of curiosity, the same kind of curiosity I had about her. And we had this fixed gaze for probably 4 or 5 minutes until finally, distantly on the street, a car came, very quiet car, and at that moment, boom, gone. So yeah, there are wonderful things that happen. And you know, I'm on the beach almost every day, and I do encounter, especially the bird life. And I'm kayaking. I kayak primarily in the harbor rather than out at sea, because once you're out at sea, you're bouncing around on the waves and you see the shoreline and that's it. But if you're in the harbor, every turn you go around, there's bird life and seals and all sorts of things going on. So I have a lot of nature on the ocean.
My life is so boring. Yes. I go to the beach every day.
Yes, but Larissa, you now have a challenge ahead of you and something to live for. You have to become a very old lady and set the record. Break Jeanne Calment's record. How about that?
That's, I hope you keep in
shape. Keep in shape. Eat right.
So, Larissa, less drugs, okay, from now on. Less drugs.
Or maybe more. No one really knows.
Or maybe more.
Aber für TC ist ja Schreiben eine Droge. Er schreibt, glaube ich, 7 Tage am Stück. Immer noch? Do you still write 7 days a week?
I do.
Because it's like a drug to you.
Wow.
It is, and I have made this point years ago in my essay, This Monkey, comma, My Back. You have a monkey on your back. That's a phrase for being a drug addict. Mm-hmm. And I do liken the kind of artistic obsession that I have, and one of my close friends also, the painter Pablo Campos, has also. It's a kind of quest, a never-ending quest, again, which is why I write so many various stories. I'm trying to find something out. I'm trying to discover something. And each story and each novel is so very difficult because I don't have a plan. I don't know what it is. I don't know what I want to say. I just let it gestate and evolve day by day. And so when it comes together, finally, like these stories, for instance, we're talking about, it's a miracle. You know, when I get to the last lines of I Walk Between the Raindrops, when that crazy girl comes back into it, what does it mean? And you find that out, it's like mainlining heroin. It's just, wow. But then, as with any drug habit, the next day you wake up and you got to have more. And you got to do it again because you have a Jones. That's just my metaphor for the artistic life, and it's a good one because it gives me something to do in a meaningless world ruled by death and randomness. I get to organize the world in the way I want it to be, and in so doing, all writers are like this, I'm sure. I get to not only create an ideal or dystopian world as I like, but I also get to discover things. I often write because I want to know something about something. So here we are in this Frank Lloyd Wright house where I live. When I first moved here, I thought, boy, I should write something about Frank Lloyd Wright so I can learn about the architect who designed the house. It took me like, I think, 6 novels here before I got around to it, but I did. And so I wrote Die Frauen about Frank Lloyd Wright. And it gave me an excuse to go to see some of his other buildings, particularly in Taliesin in Wisconsin. And in that process, learn something about architecture and write about a fellow artist in a way that might deepen my own understanding of my own art and why you do it.
With all the riding and the kayaking and the dog walking, do you still find time to read for pleasure, not for research?
Oh, I do. I read a great deal. As you may see from my tweets, we've had a wonderfully cold and rainy winter. In fact, it's overcast right now. It's called May Gray and June Gloom, and we're in June Gloom, and I love it. I'm often stretched out by the fire at night reading a book.
Now, do we get a recommendation?
Yes,
for one of those books that you've been reading.
Well, Larissa
has asked me ahead of time, and I just realized I have just finished a nonfiction book by Hampton Sides, which just came out. It's called The Wide, Wide Sea. And it's about the explorations starting in 1776 of Captain James Cook, the British mariner who was searching for the Northwest Passage after going all the way around the bottom of South America and coming back up through America. Couldn't find it, of course, because it doesn't exist. Until now that everything's melted. But he had to overwinter. So he went to Asia over winter. And on the way back, he discovered the Hawaiian Islands with all the mariners, everybody else who'd ever been all over the world. No one had discovered the Hawaiian Islands before Cook. And that's kind of fascinating. And Cook, although he became an autocrat and wound up, of course, being murdered by the natives whom he had antagonized, he still did things like, for instance, first contact with the Hawaiians. His men, who had venereal diseases and spread them, by the way, in Tahiti and the other islands, he tried to prevent them from having sex with the women of the Hawaiian Islands to prevent them from having this scourge introduced amongst them. So that kind of thing is rather fascinating, as are the details of what it was like to be at sea in those days. It wasn't that much fun, I don't think. Not a lot of time for relaxation.
Not a cruise.
No, not a cruise. Speaking of which, you will notice in this book there is a story about a cruise.
It's terrible. Mm-hmm. It's so terrible. That is just, I read recently that there was another plague on a cruise ship. I don't remember what it was. Was it some? I don't know. But
Norovirus is the normal.
Yeah, they all I think that was
intestinal.
That's because even more terrifying.
It's like a big
on a cruise
ghetto.
Ship with 3,000 people and the norovirus.
Yeah, it's like a big ghetto. You know, by the way, I've never been on a cruise. I never will be. Because I don't want to be crammed in with other people. I want to be by myself in the woods on the beach or in my kayak. I don't. Yeah. I really love crowds. If I'm doing a gig and they come to see me, then I love them. Otherwise, they're kind of in my way, you know? So that's the last thing I would do. Nonetheless, I have my wife and daughter. They've been on cruises, many friends and so on. So I use that material. And you'll notice that this story, The 13th Day, it's the only one with a date on it in the book. That's because I wrote it before we had the pandemic, when it first emerged and it might become a pandemic. So it was in March of that year. That's why I put the date, because I didn't know what was going to happen. I was fascinated by the idea that these people were now exiled. No port, if you recall in those days, we didn't know what this was, but no port would accept them. And I just wondered, how might that be? That's why I write stories. How might that be?
T.C. Boyle. Also, the recommendation was Hampton Sides, Wide Sea.
Yes.
That's what it's called. Well, thank you very much for joining us. Larissa, any final question from your side?
No, I want T.C. to go back to writing now. I want to read something new soon. Thank you very much for your time.
Oh, I have a final question.
Okay.
TC, yeah, you have a daughter, right?
I do.
Is she pretty? She is, isn't she?
She's very pretty.
Would she go out with me? Would she have sex with me?
She's already married. And in fact, she lives here with us, and we have two grandchildren now, Wolfgang and Håkon, 4 years old and 2 years old.
Cute.
And Larissa, I was only quoting a dialogue from one of the stories. Larissa's shocked right now. I was exactly quoting what Tom wrote in What's Love Got to Do with It? Story.
It's one of my favorites in the book.
Spooky story.
I've yet to perform it aloud, and I would love to, because it's an eye narrative of a middle-aged woman who encounters on the train a young man who is far out there and, in fact, was allied with this anti-women's movement and the murders here at UCSB by this deranged lunatic. And I tried to play that to horrify you, but also to make you think about what it's like to be alive and what's love got to do with it. Everything. Love has everything to do with it. And so that's the high point of the story, because she's very sympathetic to him. But when he asks her that, she looks at him and she thinks about him and what his attitude is. And finally, a beat goes by and she says, no. No.
No. But Tom, not even you recognized your own dialogue when I was just saying it out loud.
Yeah. It was terrifying. I thought you were hit by a midlife crisis all of a sudden.
Yeah, me too. I thought, Jesus, Chris John, I've known you for some time. I thought, geez, better put the handcuffs on him.
I know, but it's such a spooky dialogue. I was sure you would recognize it immediately from your story, but it's been a couple of years since you wrote it.
Yes, indeed.
You have a daughter, right? Is she pretty? She is, isn't she? Won't you go out with me? I know, it's a very spooky dialogue.
Yeah.
Aber er ist aus dieser Kurzgeschichte eben mit dieser Frau, die ist um die 50 und auf einer langen Zugfahrt lernt sie einen jungen Mann kennen, der sich als Amokläufer-Versteher entpuppt. Und das ist eine ganz, ganz komische Situation. Das ist eine der Kurzgeschichten aus dieser neuen Geschichtensammlung von T.C. Boyle, I Walk Between the Raindrops.
The same title in English and in German.
Yeah, why is that a German
title? That's surprising.
I don't know. Maybe, okay. Does the phrase exist in German?
No. No
I Walk Between the Raindrops, meaning that you are sort of immune to everything. Mm-hmm. You are so perfect, so holy, that you can walk out of the rainstorm and the raindrops will miss you, fall all around, but miss you. So maybe that's why Hansa Verlag chose to use the English title.
Yeah, it's very unusual, though. It's very unusual, but okay.
What about Blue Skies?
Blue Skies.
Yeah, that's right.
Absolutely, yeah.
Blauer Himmel. I mean, it's not that hard. Yeah, not that hard.
Well, that sounds schmaltzy.
Does it? Well, don't forget, in Blue Skies, the epigraph is from the song. Blue skies are smiling on me. Nothing but blue skies do I see.
Exactly.
Yeah.
Tom, thank you.
Thank you very much for your time. Greetings to the beach and the dog and Frau B and all of them, the rest, and the egg, the Twitter famous egg.
You'll see the egg again this morning. It's there.
Very good.
Okay,
say hi to Frau Boyle and talk to you soon.
Okay, tschüss.
Oh, war der cool.
Lustig, TC. Was hat es nochmal mit dem Ei auf sich? Habe ich nämlich vergessen.
Er postet die ganze Zeit auf Twitter irgendwelche Ei-Fotos. Also als wäre das ein Familienmitglied. Das ist ganz komisch.
Irgendein Sinn dahinter?
Nö, glaub nicht.
TC Boyle, always a pleasure. I love
it. Genau, das war es aber eigentlich für heute. Wir sind durch. Trotzdem freuen wir uns sehr, von euch zu hören, weil ich muss ehrlich sagen, ich mache ja Podcasts, wir machen beide Podcasts seit 20 Jahren, muss man jetzt leider mal so sagen. Und ich finde es immer ganz komisch, wenn man so einen neuen Podcast hat wie diesen hier, da kennt man die Community noch nicht so richtig. Also ich weiß nicht, wer hört uns da eigentlich? Manchmal kriegt man eine E-Mail, aber ganz selten. Und insofern, ihr seid da draußen so eine Masse, so eine wabernde Masse, eine lesende wabernde Masse. Insofern, ich freue mich total darauf, wenn ihr uns irgendwie was mitteilt, welche Bücher ihr gerade lest, wie es euch geht, wer ihr eigentlich seid. Schreibt gerne an liesunddas@gmail.com, dann habe ich was zu lesen. Da kriege ich nämlich momentan nur irgendwelche Newsletter rein. Und ich würde da auch gerne mal wissen, wer uns eigentlich hört, oder?
Eben, wir wollen immer wissen, wer uns da hört, absolut.
Genau. Und jetzt gehen wir gleich noch mit den Steadies in die Nachlese. Wenn ihr dazukommen wollt, dann kriegt ihr die Folgen immer einen Tag früher und länger. Dann geht mal auf Steady, den Link findet ihr auf liesunddas.com und werdet gerne Mitglied für ein paar Euro im Monat. Und dann, dann unterstützt ihr uns und helft uns, dass wir weiterhin euch was über Bücher erzählen können. Also, jetzt geht's ab in die Nachlese und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Ja. 14 Tage.
Genau.
Bye bye.
Tschüss.